Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Ebru Taşdemir, Autorin bei der Taz, bei der Tageszeitung, engagiert bei den neuen deutschen Medienmachern. Das ist ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten, die sich dafür einsetzen, dass die gesellschaftliche Vielfalt in den Medien sichtbarer wird, unterschiedliche Herkünfte und Wurzeln. Ihr Background ist neben dem Deutschen der Türkische. Frau Taşdemir, herzlich willkommen hier im Studio.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Wir haben kleine und große Fragen an diesem Donnerstag zu besprechen, aber erstmal haben wir eine wichtige Entscheidung getroffen. Wir verschieben den Brexit.
Wir verschieben ihn?
Ja.
Das finde ich gut.
Auf morgen. Also rein programmlich.
Das tun wir.
Kleine Brexit-Pause. Keine Merkel-Pause allerdings. Merkel die vierte, heute ein Jahr. Fühlen Sie sich gut regiert?
Fühle ich mich gut regiert? Das ist eine nette Frage. Ich glaube, das ist mal so tagesformabhängig. Eine Zeit lang, als die Causa Maaßen war zum Beispiel, da dachte ich, oh, also das wird jetzt scheitern und vielleicht ist es ganz gut, dass es scheitert. Also dass die Koalition genau an diesem Fall zerbricht, weil das war eine sehr wichtige Frage. Dass es weitergegangen ist und dass es so ein bisschen rumpelt und pumpelt, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich finde, Krisen schweißen erstens zusammen und öffnen den Blick für das Wesentliche. Mhm. Und in dem Sinne, Merkel, ob sie gut regiert hat oder nicht, so im Nachhinein, ich glaube, das können wir alle erst sagen, wenn sie dann wirklich nicht mehr Kanzlerin ist.
Der Blick auf das Wesentliche, ob der Regierung der gelingt, auch bei all den Vorhaben, die sie so anpackt, das werden wir diskutieren. Ebru Taşdemir ist mein Gast, ich bin Korbinian Frenzel. Schauen wir nach vorne. Heute Abend wird weiter regiert. Der Koalitionsausschuss tagt unter anderem, um beim Klimaschutz Streit beizulegen. Das werden wir noch besprechen. Schauen wir zurück. Heute vor einem Jahr hat Angela Merkel den Amtseid geleistet zum vierten Mal.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Angela Merkel heute vor einem Jahr im Bundestag, Beginn der vierten Amtszeit. Ebru Taşdemir ist bei mir, Journalistin unter anderem für die Taz. Es wird in diesen Tagen viel bilanziert, dieses erste Jahr GroKo. Nehmen wir mal den Amtseid beim Wort, den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Ist das gelungen?
Oh, soll ich jetzt Noten verteilen? So, oh, das ist ja eine hehre Aufgabe.
Ich kann es aber auch gleich noch ein bisschen andicken. Das war eine sehr große Frage. Ich habe auch überlegt, kann ich eine so große Frage stellen? Habe dann natürlich gleich schon was auf den Zettel geschrieben. Also, meine Beobachtung. Diese Regierung hat eine interessante Methode. Ich glaube, bei Kia Royal hieß das, sie scheißen uns zu mit ihrem Geld. Ja? Gute Kita-Gesetz, 5,5 Milliarden. Digitalisierung der Schulen, 5 Milliarden. Baukindergeld, 10 Milliarden. Mütterrente, Mindestrente, Erhöhung des Kindergeldes, Recht auf Teilzeit und gerade heute noch Recht auf schnelle Arzttermine. Mhm. Ist das gutes Regieren?
In erster Linie erstmal ja. Also ich meine, Kinder sind natürlich immer ein tolles Thema, Kita-Ausbau auf jeden Fall auch, weil wenn man sich so umguckt, also vor allem in Berlin ist das immer wieder ein Thema, dass Eltern keinen Kita-Platz bekommen und alles andere, also Digitalisierung und so weiter, das ist so ein bisschen Werbeplakat vor sich hertragen vielleicht auch teilweise, also dass man sich vor allem anguckt, okay, Kita, Schulen, ärztliche Versorgung, das sind so Themen, die sehr, sehr plakativ wirken können und wo man natürlich in erster Linie was machen kann. Aber was passiert dann? Ne? Also was passiert, wenn man das Geld da reingeschoben hat? Das ist ja wahrscheinlich so eine kleine Notspritze, finanzielle Notspritze und dann? Dann muss man gucken.
Genau, also die Frage letztendlich nach dem politischen Konzept.
Genau.
Der Modebegriff ist Nachhaltigkeit.
Was passiert?
Genau, danach? Und im Moment, und das ist eben deswegen auch diese Aufzählung, mein Eindruck, es ist die Gießkanne für den Moment, ja, die letztendlich auch so ein bisschen eine Art Beruhigungspillencharakter für eine aufgeregte Gesellschaft hat. Hier, ihr kriegt ihr ein bisschen, da kriegt ihr ein bisschen. Die Frage ist, was passiert, wenn die Party vorbei ist, also ökonomisch betrachtet, weil das geht ja im Moment auch nur, weil Steuereinnahmen sprudeln.
Genau. Was passiert, wenn die Kassen leer sind? Und da bleibt wahrscheinlich wenig von der Nachhaltigkeit. Und ich glaube auch, dass die beiden Koalitionspartner sich sehr viel eben über das Geld verständigen können. Ne? Also dass man eben gemeinsame Töpfe beschließen kann. Und das ist eigentlich ziemlich viel. Also ideologisch gibt es große Gräben, habe ich das Gefühl. Und das sind so kleine Momente, wo man eben zusammenfindet und eben auch dem kleinen Bürger, der kleinen Bürgerin vielleicht auch zeigen kann, guck mal, wir machen ja was. Mhm. Und so schaut es für mich aus. Ich hoffe, das kommt dann, dass es dann eher in die Strukturarbeit geht in den nächsten Jahren und Monaten. Monaten.
Wir machen was. Gutes Stichwort. Hier ist gerade die Tür aufgegangen. Katja Barton, die Redakteurin dieser Sendung, ist reingekommen und reicht uns gerade eine Meldung rein zu einem Thema, das ich auch gerne mit Ihnen ansprechen wollte, nämlich die Grundsteuer. Da gibt es jetzt wohl, und deswegen kriegen wir das hier gerade reingereicht, eine Einigung zwischen den Finanzministern von Bund und Ländern. Sie können gerade mal lesen, während ich rede. Nein, weil wir das Thema aufgegriffen haben, heute auch morgens in der Redaktionskonferenz besprochen haben und beim Thema Grundsteuer, ich weiß nicht, wie das bei der Taz so ist, aber da ist hier immer so die Gefahr, dass dann auch im Zweifel die Hälfte der Redaktion kurz wegnickt, weil das so ein technisches Thema ist. Und gleichzeitig ist das aber eines dieser Themen, bei dem man weiß, das betrifft alle. Das betrifft Mieter, Eigentümer, das entscheidet darüber, wie viel man zahlen muss, wie viel Geld man zahlen muss. Und gerade in dieser angespannten Wohnsituation ein Riesenthema.
Ja. Eigentlich schon. Es ist nur sehr, sehr schwer verständlich zu machen. Also alle Artikel, die ich auch dazu gelesen habe, und ich leider auch mal mit den Kolleginnen und Kollegen mit, die das erklären müssen, auf eine sehr einfache Art und Weise. Also es sollen Steuergelder quasi in die Kassen gespült werden, und die Grundsteuer verspricht so etwas auch, und vor allem arme Kommunen sollen ja dadurch entlastet werden und eben auch, dass die Kassen ein bisschen mehr angefüllt werden. Die CDU hat sich bisher so ein bisschen dagegen ausgesprochen, nicht so ein bisschen, sondern sehr hart dagegen ausgesprochen. Was jetzt diese neue Regelung, also wie sie sich da geeinigt haben, also das soll erst gegen Ende des Jahres verabschiedet werden. Dieser Gesetzentwurf, das habe ich jetzt auch noch nicht ganz herausgefunden, vielleicht haben Sie es herausgefunden. Also Sie seien zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen.
Also im Prinzip die Breaking News an diesem Punkt sind, dass man zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen ist. Das sagt der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Für uns journalistisch die Aufgabe und für alle, die die Öffentlichkeit beobachten, aber trotzdem genau dran zu bleiben, gerade auch bei diesen Themen, die halt nicht so schön plakativ sind wie: Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Eben. Ja, hat man ganz schnell eine Meinung. Ja. Klar. Aber da muss man wirklich in Details reingehen.
Eben. Und wenn man Mieterin ist oder Mieter ist, dann bedeutet das ja auch letztendlich was, ne? Also, dass man eben weniger Miete zahlt, oder was heißt weniger Miete? Also, wenn die Grundsteuer nicht mehr umgelegt wird auf die Miete, dann habe ich ja was davon. Da bleibt ja was übrig im Portemonnaie.
So. Ja. Es gibt ja, um nochmal auf die Regierung und ihren Stil zurückzukommen, einen interessanten Versuch, vor allem der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Kabinett. Jetzt halte ich mich zurück als Mitglied der öffentlich-rechtlichen Familie, wenn ich das Wort Framing verwende. Aber es gibt dieses Framing: gute Kita-Gesetz, starke Familiengesetz. Ist das in dem Sinne, wie wir es auch gerade besprochen haben, von politischer Seite okay, Politik auch ein bisschen verständlicher zu machen, oder muss man da auch sehr vorsichtig sein?
Ich glaube, letztendlich entscheiden die Wählerinnen und Wähler, was gut ist und was böse ist oder was schlecht ist. Also dieser moralische Anspruch gefällt mir da nicht so sehr. Oder dass man von vornherein vorgibt, was moralisch gut und was moralisch schlecht ist. Und dass man das so plakatiert, klar, das ist PR, das muss wahrscheinlich auch sein. Und das ist auch natürlich Marketing in eigener Sache. Wir machen gute Sachen, weil wir die SPD, Schrägstrich, Grüne, CDU und so weiter sind. Also das müssen Parteien machen. Aber auf unserer Seite, also auf der journalistischen Seite, wir müssen das Ganze ja so ein bisschen entzaubern und gucken, wie gut ist es dann letztendlich wirklich. Also,
hätten Sie so ein Wunschgesetz irgendwie so schön plakativ, dass Sie sich noch wünschen von dieser Bundesregierung? 3 Jahre hat sie ja noch, wahrscheinlich.
Ein Wunschgesetz? Oh, da bin ich überfragt. Rate mal mit Rosenthal, weiß ich auch nicht.
Also vielleicht wir haben, könnte ja, wir, mir haben noch, wir haben ja noch, genau, genau, haben noch 45 Sendeminuten. Genau. Ich werde diese Frage wieder aufrufen. Heute Abend wird unsere Bundesregierung versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, wie Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen will. Streitpunkt ist das Klimaschutzgesetz, das die Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, vorgelegt hat, mit dem die Union nicht einverstanden ist. Noch vor den Schuldzuweisungen, Ebru Taşdemir, für mich ist genau das ein Beispiel, dass diese große Koalition bei den großen Zukunftsfragen scheitert.
Ja, sehe ich auch so, absolut. Also, dass man sich da sehr schwerlich durchringen kann, dass es ist immer wieder dieses Hin- und Her-Gehopse letztendlich. Und auch da merkt man immer wieder, wie sehr sie wirklich ideologisch-politisch auseinanderliegen, also die SPD und die CDU in diesem Falle. Und
tun sie das? Oder, weil das mich treibt dann immer die Frage, warum ist das so? Denn die Erkenntnis, dass da was passieren muss, ist ja da. Wir haben Angela Merkel als Klimakanzlerin 2007 kennengelernt, damals gemeinsam mit Sigmar Gabriel im Gletscher.
Fukushima ist so das große Schlagwort.
Ja, und das heißt, das ist ja was da, weswegen ich manchmal auch mich frage, ist das sozusagen ein allgemeines deutsches politisches Problem in einer Industriegesellschaft, die halt weiß, der Preis ist sehr hoch für eine klimafreundliche Politik.
Ich glaube nicht, dass
es
nur ein deutsches Problem ist. Ich glaube, das ist auch ein europäisches Problem oder wahrscheinlich auch ein weltweites Problem. Also, dass die Regierungen oder dass die Politikerinnen und Politiker immer so ein bisschen hinterherhinken. Also, alle warnen davor, dass die Klimaerwärmung kommt und dass es, ich meine, wir haben riesige Inseln mit Plastik auf den Ozeanen. Und wenn man diese Bilder gesehen hat und wenn man sich auch sonst bewusst umschaut, wie sich das Klima verändert hat und was die Industrie an Emissionen zum Beispiel herausstößt, dann wundert man sich so ein bisschen, dass das so ein langsam und behäbig letztendlich.
Das ist ja der Vorwurf, den auch Tausende, Hunderttausende Schülerinnen und Schüler erheben. Morgen wird es die ganz große Demo, so ist es zumindest angekündigt, geben, Fridays for Future. Da gab es ja auch so eine kleine Debatte. Christian Lindner, der FDP-Chef, der gesagt hat, das ist aber eigentlich eine Frage für die Profis. Jetzt spreche ich mal ein bisschen pro bono Christian Lindner an dieser Stelle.
Ach, okay. Ja. Interessant.
Genau. Nein, aus folgendem Grund, weil ich glaube, das, was man so schön neudeutsch Awareness nennt, also das Wissen um das Problem und dass wir das lösen müssen, ich glaube, da haben wir gar nicht so sehr ein Defizit. Ich glaube, das ist wirklich da. Aber wir stehen jetzt wirklich vor der schwierigen politischen Aufgabe, wie kriegen wir diese Reduktionsziele hin, wie kriegen wir eine CO2-neutrale Welt hin in einer hochindustrialisierten Gesellschaft. Und ich fürchte, dass vor dieser Größe der Aufgabe, dass wir da realistischerweise sagen müssen, wow, das kriegen wir nicht einfach durch politisches Management hin. Das wird auch mit vielen großen gesellschaftlichen Verwerfungen einhergehen. Und wir haben es, heute ist Schwerpunktthema im Kanzleramt, heute Abend der Verkehr. Wir haben es in unserem Nachbarland gesehen, in Frankreich, was schon eine kleine Ökosteuer auf Benzin auslösen kann an sozialen Verwerfungen.
Klar. Ich glaube, da ist eben diese Vermittlung, also der Wert des Verzichts, so nenne ich das mal, weil es ist ja ein Verzicht letztendlich. Natürlich müssen wir ein wenig auf diesen Wohlstand, den wir jetzt haben, verzichten. Also das heißt natürlich auch, Autofahrer müssen auf bestimmte, es gab mal autofreie Sonntage in Deutschland, warum soll man das nicht wieder einführen? Man kann mehr Fußgängerzonen einführen zum Beispiel. Also es sind so Gedanken, die man mitspielen kann.
Der autofreie Sonntag, der ist schön, aber der Pendler, der von Montag bis Freitag sein Auto benutzt, der hat,
ja, klar,
der hat kein so Problem damit, am Sonntag das Auto stehen zu lassen, aber auf Montag bis Freitag hätte er ein Problem. Also diese soziale Dimension dabei, auch dieses Verzichtsthema, das ist natürlich auch ein böser Vorwurf. Christian Lindner würde den wahrscheinlich jetzt gerne mit mir gemeinsam erheben. Aber
Sie meinen, wir kommen da nicht runter?
Naja, das ist halt auch, das ist natürlich, also Verzicht ist fast schon, die Möglichkeit zum Verzicht fast schon ein Wohlstandszeichen. Also die Wohlhabenden können sich das leisten, zu verzichten.
Genau, das stimmt. Wohlhabende können es sich eher leisten, würde ich sagen. Also man kann es sich eher leisten, aber man kann natürlich auch an vielen Ecken und Enden, also so ganz kleine Stellschrauben einstellen und dann passiert da schon was. Also öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel, auch da kann der Pendler eher umswitchen, wenn wir einen besser ausgebauten öffentlichen Nahverkehr haben. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten und die Schülerinnen und Schüler machen es ja vor. Sie haben keinen Bock mehr auf diese Art der Politik, auf diese Behäbigkeit. Und ich finde es toll, dass sich da immer wieder junge Leute auf die Straße stellen und sagen, so und nicht weiter. Also ohne den Druck auf der Straße gibt es eben kein Weiterkommen.
Glauben Sie, dass dieser Druck wirklich wirkt, also dass da ein Druck entsteht? Ich habe ja bei diesen Schülerdemonstrationen häufig den Eindruck, die werden so behätschelt und eingekauft von allen als gut, dass sie eigentlich auch schon fast wieder verpuffen.
Oh, also da, ich weiß nicht, Sie sehen das sehr negativ, das finde ich interessant. Ich sehe das überhaupt nicht so negativ, sondern es macht, ich sehe es ja bei meinen eigenen Kindern, ne? Also plötzlich ist das ein ganz, ganz großes Thema bei uns, auch am Abendbrottisch. Und davor, also bevor Kinder auf die Straße gegangen sind, war das kein großes Thema. Natürlich ärgert man sich dann über den zweiten Plastikbecher, den man dann an dem Tag verputzt hat und möchte das ein bisschen einschränken und so weiter, aber jetzt ist es plötzlich ein Thema wirklich in ganz, ganz vielen Familien und ich glaube, das macht wirklich was aus. Also es hat einen gesellschaftlichen Drive, würde ich sagen. Und
spüren Sie den Drive auch zu Hause? Also im Sinne von Vorwurf?
Absolut.
Vorherige Generation, die unsere Umwelt so versaut?
Absolut, natürlich. Also das ist so, Mama, warum hast du schon wieder den Käse in der Plastikfolie? Also so eine Geschichten kriege ich immer wieder serviert und Sie haben total recht, weil es ist die Bequemlichkeit, die uns dazu treibt und deshalb möchte ich doch noch mal ein Plädoyer abschließend aussprechen für den Wert des Verzichts, weil ich glaube, so ein bisschen Verzicht, und ich meine, das ist ja kein absoluter Verzicht, sondern ein wenig, wenig mehr ist mehr, ist wahrscheinlich so unser, sollte vielleicht der Leitsatz werden.
Zu Gast ist die Autorin und Journalistin Ebru Taschdemir. Frau Taschdemir, wie viele Eltern kann ein Kind haben oder wie viel sollte es haben?
Wie viele sollte es haben? Da gibt es ja verschiedene Definitionen, ne? Also gesetzliche Elternvertreter, dann gibt es leibliche Eltern im Sinne von, sind es jetzt die genetischen Eltern oder die sozialen Eltern, diejenigen, die sie aufziehen
sie
und so
weiter
und
so fort. Total kompliziert. Sie machen es jetzt ja gleich schon ehrlich kompliziert. Ich hätte gedacht, Sie sagen einfach zwei.
Ja, würde ich am liebsten sagen, aber nein, so ist es
das,
heutzutage
nicht. Das wäre die gesellschaftlich sozusagen eingeübte Antwort gewesen, aber diese
die
Frage beschäftigt die Politik, ganz konkret die Bundesjustizministerin Katharina Barley, die Frage nämlich, wer sind meine Eltern und wenn ja, wie viele? Die Ministerin hat einen Entwurf vorgelegt für ein neues Abstammungsrecht, weil der gute alte Standard Vater, Mutter, Kind und das dazu am besten in der Ehe immer häufiger so nicht mehr gilt. Was da alles zu bedenken ist, das weiß Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Zum Beispiel, Gudula, durch die Ehe für alle, da haben sich ja Dinge geändert. Mutter, Mutter, Kind, der Gesetzgeber tut sich damit aber bisher schwer, oder?
Der Gesetzgeber hat sich schwer getan, unter anderem auch, weil das nicht so einfach und schnell zu regeln ist. Aber ich würde erst gerne noch mal die Frage beantworten, wie viele Eltern? Mhm. Die gibt es nämlich auch rechtlich, die Frage. Und es gab Forderungen, wirklich mehr Eltern als zwei rechtlich anzuerkennen. Und das ist von dem jetzt erstmal noch sehr frühen Entwurf, den Katharina Barley gestern vorgelegt hat, die erste Grundentscheidung, zwei. Punkt.
Es gibt also es bleibt bei dem Zwei-Eltern-Prinzip, habe ich auch gelesen in den entsprechenden Artikeln, die es da schon gibt in den Zeitungen heute.
Genau, nur zeigt sich eben, damit sind wir beim Beispiel Ehe für alle, dass das eben nicht selbstverständlich ist, denn man mag ahnen, dass bei der lesbischen Ehe trotzdem irgendwie ein Mann im Spiel ist. Nun wollen aber zwei Mütter, Mutter und Mutter werden und das ist eben einer der Punkte, wo jetzt wirklich Regelungsbedarf gegeben hat und da wurde sozusagen die Ehe für alle jetzt vollendet. Das heißt, dieser Entwurf sieht vor, wenn er denn gesetzt wird, dass tatsächlich eine Ehelichkeitsvermutung genauso wie bei der heterosexuellen Ehe gilt. Das hatte der Bundesgerichtshof noch verneint, hat gesagt, es gibt das Gesetz so wie es ist nicht her, denn da drin steht Vater, es ist eine Vaterschaftsvermutung und das soll also angeglichen werden. Allerdings eben nur für lesbische Paare. Bei schwulen Paaren klappt das nicht. Es gilt der alte römische Grundsatz, Mater semper certa ist, die Mutter, die gebiert, das muss nicht die genetische sein, aber die Mutter, die gebiert, ist Mutter. Und das heißt, für ein schwules Paar bleibt immer noch nach wie vor nur der Weg der Adoption.
Okay. Aber das heißt im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, bei was bisher der Standard ist bei Heterobeziehungen, Vater, Mutter, also wenn man verheiratet ist, ist der verheiratete Ehemann automatisch, davon geht man aus, der Vater. So wird man jetzt also auch bei lesbischen verheirateten Paaren davon ausgehen, automatisch ist die Mutter mit Mutter, also die Nichtgebärende.
Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil diese Ehelichkeitsvermutung verschiedene Funktionen hat. Das eine ist die Funktion, diese soziale Einheit der Kernfamilie zu schützen. Und das ist ja bei der lesbischen Ehe ganz genauso der Fall. Der andere Grund, der allerdings auch natürlich aus einer anderen Zeit stammt, das ist der Streit zu vermeiden, Zweifel zu vermeiden, den Zweifel nicht reinzutragen in eine solche Beziehung. Und das passt natürlich nicht da, wo klar ist, dass die Mitmutter nicht genetisch tatsächlich auch die Mutter ist. Aber da hat man sich jetzt in diesem Vorstadium der Gesetzgebung eben so entschieden. Und da müssen wir sehen, was im parlamentarischen Verfahren rauskommt. Ich halte das aber durchaus für möglich, dass das auch durchgeht. Mhm.
Ich sehe, Ebru Taschdemir denken.
Ja, ja. Sieht man mir das an. Nein, ja. Ich fand das interessant, weil zum ersten Mal, also bei dieser Ehe für alle, bei dieser Gesetzgebung hatte man vor allem das Bild von zwei schwulen Vätern im Kopf. Und hier sind es zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber da ist sehr prägnant, dass es eben zwei Mütter sind. Also dass eben die lesbischen Paare eher in den Vordergrund rücken und dass sich wahrscheinlich auch in der Bildberichterstattung das ganz, ganz anders darstellen muss.
Das ist jetzt positiv betrachtet.
Ich finde
eben gerade kam, ich will es Ihnen verraten und transparent machen, auf meinen Kopfhörer von meiner Redakteurin der Hinweis, das ist ja total ungerecht für schwule Männer.
Ja, aber.
Aber es geht halt um Abstammung. Wahrscheinlich ist das der Punkt, oder?
Genau. Also, das hat ja viele Implikationen. Das eine ist die rechtliche Verbindung und das andere ist die Abstammung. Und wenn man mal diesen Grundsatz hat, die Mutter steht immer fest und man will das irgendwie festgelegt haben, dann kann man sich jetzt theoretisch vorstellen, man hätte eine andere Regelung getroffen. Man würde sagen, der eine Vater ist der genetische Vater und man legt vorher fest, der andere soll der Mitvater sein. Dann hätte man im Prinzip eine Art der Leihmutterschaft für die Mutter, die in Deutschland verboten ist. Also das ist schon noch mal was anderes. Es ist ein anderer Lebenssachverhalt, als wenn es um zwei Frauen geht.
Verstehe.
Das Kind wird dann adoptiert eben bei den Schwulenvätern.
Eben auch unter einfacheren Bedingungen ja schon länger, als das früher der Fall war.
Wir sprechen über das Abstammungsrecht. Gudula Geuter ist zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio. Ebru Taşdemir ist an meiner Seite. Ich habe eine Frage, vielleicht wissen Sie es ja, welchen Begriff die Schweden haben für Patchwork-Familien?
Nein.
Nein? Gudula Geuter?
Nein.
Bonusfamilien.
Ach, das ist aber hübsch.
Das ist schön, ne? Ja. Weil es ist so positiv besetzt, total, als würde man was dazu gewinnen.
Aber gleichzeitig klingt es so ein bisschen nach einfach nur eine Zugabe.
Ja.
Und wie eine Rabattkarte.
Ja, so ein bisschen. Stimmt. Also verschiedene Konnotationen auf jeden Fall. Ich habe erstmal wirklich das sozusagen das Positive gehört. Gleichzeitig weiß man wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich in ganz vielen Familien auch der Fall, gleichzeitig weiß man aber, es gehen wahrscheinlich einige Schwierigkeiten damit einher. Zum Beispiel die Frage zu klären, wer ist denn jetzt eigentlich sozusagen meine Bezugsperson? Wer ist denn mein Vater? Das ist vielleicht eine Sache, die nicht unbedingt der Gesetzgeber regeln kann, aber Gudula Geuter, der da zumindest Regelungsbedarf sieht in bestimmten Rahmenbedingungen.
Eigentlich nicht so viel, wie man denken sollte im Abstammungsrecht. Worüber wir hier reden, ist ja das Abstammungsrecht. Und da geht es also um die Frage, wem wird das Kind zugeordnet sozusagen. Und das ist ja eigentlich auch in einer Patchwork-Situation meistens klar. Nicht immer, dazu komme ich gleich. Aber ansonsten, wenn man das anders geregelt haben will für die rechtliche Beziehung, dann geht das eben über Adoption und die bekannten Instrumente. Aber es gibt Konstellationen, wo diese zunehmende Patchwork-Situation eben doch auch zu neuem Regelungsbedarf führt. Das eine ist, oder mir fallen jetzt zwei ein, es wird mehr geben. Das eine ist, dass man sich zum Beispiel vorstellt, eine endende Beziehung mit Ehe. Und es gibt einen neuen Partner. Alle sind sich einig, das Kind, das nun gerade geboren wird, ist von dem neuen Partner. Da ist das bisher ein ziemlich bürokratischer Aufwand, die Abstammung dann klarzumachen, um eben wieder diese Ehelichkeitsvermutung darüber hinwegzukommen, von denen wir eben schon gesprochen hatten. Und das soll in Zukunft, wenn es denn ein Gesetz wird, einfacher werden, indem diese drei beteiligten Personen sich einfach zusammentun und zu dritt eine Vereinbarung schließen und einfach sagen, wir sind uns einig, das ist von dem neuen Partner. Das ist so eine Geschichte. Und die andere, ich habe eben gesagt, es ist natürlich nicht immer klar, wo das Kind herkommt. Und da gibt es einige und ganz wichtige Veränderungen jetzt, die tatsächlich wohl auch gemacht werden müssen, nämlich, dass man die Feststellung erleichtert. Die Feststellung der Vaterschaft, der Kindschaft, dass man das Recht auf Abstammung stärkt. Und das heißt eben zum Beispiel auch, dass man öfter solche Informationen erlaubt, ohne dass das irgendwelche rechtlichen Folgen hat. Das ist ja eine ganz wichtige Entscheidung, um das auch zu erleichtern, zu ermöglichen, dass man einfach nur weiß, wo man herkommt oder wie er von einem abstammt.
Also dass das Kind das Anrecht bekommt, eben mehr über seinen Vater, seinen biologischen Vater zu erfahren, oder?
Genau, und da gibt es Verfassungsrechtsprechung, dass das nötig ist. Übrigens interessanterweise auch andersrum. Also auch, dass der Vater das Recht hat zu wissen, wer von ihm abstammt. Und dafür will man das eben entkoppeln von den rechtlichen Folgen, die das hat derzeit. Das heißt also, dass man es wirklich einfach nur weiß.
Das Interessante beim Abstammungsrecht ist ja, dass es dazu da ist, Dinge klar zu machen und wahrscheinlich auch zu vereinfachen, wenn sie kompliziert sind. Und das hat ja eigentlich auch die Funktion, sozialen, familiären Frieden herzustellen. Mhm. Jetzt frage ich mich, Ebru Taşdemir, an dieser Stelle, wenn wir das so auffächern, ja, im Sinne der sozialen Realitäten, die wir nun mal vorfinden, ob da nicht auch die Gefahr in diesem Paket liegt, dass wir damit auch mehr Unfrieden schaffen.
Ich habe auch gerade so ein bisschen Als Sie erzählt haben, habe ich so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt, weil man kennt ja mittlerweile auch Paare, Familien, wo das eben nicht so friedvoll, also wo sich nicht drei Partner, Ex-Partner und so weiter an einen Tisch setzen können und das alles sehr klug ausarbeiten können, sondern da wird um das Kind herumgezerrt. Und ich weiß nicht, ob so eine Gesetzgebung dann wirklich in dem Fall, also in solch konkreten Fällen hilft.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch viel verlangt. Also es gibt jetzt auch nach diesem neuen Entwurf mehr Möglichkeiten, Sachen einfach zu regeln. Aber das setzt eben gerade diesen gemeinsamen Willen voraus. Es gibt eben auch mehr Ansprüche der Feststellung der biologischen Abstammung. Und daraus kann man dann eben natürlich auch wieder andersrum sagen, man will rechtliche Folgen daran knüpfen. Das kann Recht auf die Weise vielleicht auch einfach eine Entscheidungsfindung erleichtern. Aber Frieden herstellen ist natürlich ein hehres Ziel.
Drunter machen wir es hier nicht. Gudula Geuter, vielen Dank für diese friedvollen Einschätzungen hier an dieser Stelle zum Abstammungsrecht, zu dem Entwurf, den die Justizministerin vorgelegt hat. Große Debatte gerade, wie finanzieren wir die Pflege? In den letzten Jahren ging es ja vor allem darum, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern, was gut ist, was aber auch teuer ist. Und weswegen spätestens 2022 die Pflegekassen leer sein sollen. Heute beginnt der Deutsche Pflegetag, der sich damit unter anderem befasst, genauso wie die Politik. Und da gibt es einen Vorstoß des Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, des CDU-Politikers Erwin Rödel, der im Grunde sagt, Kosten reduzieren, indem Angehörige im Pflegeheim helfen.
In der ambulanten Versorgung haben wir drei Quellen, wo Geld herkommen kann. Aus der Krankenversicherung, aus der Pflegeversicherung und die Familien können Eigenanteile leisten. Wenn jemand vom ambulanten Bereich in den stationären Bereich wechselt, fällt Familie weg und fällt Krankenversicherung weg. Und da bleibt dann nur die Pflegeversicherung übrig und die Eigenanteile wachsen dadurch. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass man Strukturen schafft, dass also auch Familien im stationären Umfeld hauswirtschaftliche Leistungen erbringen können für ihre Pflegebedürftigen, um dadurch die Eigenanteile zu begrenzen.
Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rödel heute Morgen im Deutschlandfunk. Mein Gast, die Publizistin Ebru Taschdemir. Ist das für Sie ein interessanter Weg, Angehörige, die auch im Pflegeheim selbst mit anpacken?
Ich verstehe gar nicht, wie das gehen soll. Also ich dachte, super Idee, also Ironielämpchen an, weil davor sind die Familien wahrscheinlich schon sehr ausgelaugt. Meistens sind es ja Frauen, die sich in der Pflege von den Angehörigen engagieren. Und dann kommen die Angehörigen ins Pflegeheim, was ja eine Entlastung eigentlich bietet für die Familien und auch meistens eben für die Frauen. Und dann sollen sie wieder anpacken. Also ich weiß nicht, in welcher Form das
Aber vielleicht gerade deswegen, also weil man vorher ja wirklich, wenn man einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause hat, ja 100-150% gefordert ist. Und dann auf einmal ist dieser Angehörige im Pflegeheim. Und wenn das Verhältnis stimmt, ist man ja sowieso da und macht sowieso ganz viele Sachen. Man hilft beim Füttern, man hilft bei der Körperpflege. Also Dinge, die ja sowieso stattfinden und bei denen man dann auch sagen könnte, wir institutionalisieren das. Also wir machen daraus ein Gemeinschaftsprojekt.
Wir machen daraus ein Gemeinschaftsprojekt, aber es gibt bestimmt auch Angehörige, die das nicht leisten können. Also die einfach
Die dann entsprechend zahlen müssten.
Also dann geht es auch wieder in die Ebene, also Wohlhabende können es sich leisten, pflegen zu lassen. Und eher nicht so gut bemittelte Menschen müssen dann quasi diese ehrenamtlichen Tätigkeiten weiterhin ausführen, was sie wahrscheinlich super gerne machen, aber auch manchmal eben nicht mehr leisten können. Und dann ist es gut, wirklich nur da zu sein und eben sich nur auf ein gutes Gespräch führen.
Mit dem es ist natürlich unschön, das alles nur vor dem finanziellen Hintergrund zu sehen. Ich würde das eigentlich am liebsten vor dem Hintergrund sehen, dass wir uns da weiter bewegen, diese Institution Altersheim, Pflegeheim eben nicht als eine Abschiebeinstitution zu sehen, sondern wo klar ist, das sind gemischte Verantwortlichkeiten. In ganz vielen Fällen ist es auch so, Familien nehmen das so wahr. Aber wenn wir das so auch organisieren, ja, dass das also die Grundidee sein könnte, und sein soll, dann können wir, glaube ich, auch nochmal ein anderes Verständnis davon kriegen, wie wir mit unseren Alten umgehen.
Das stimmt teilweise. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das auch eine Art Nebelkerze, um auch so ein bisschen davon abzulenken, dass wir einfach zu wenig Pflegekräfte haben. Also es fehlen, glaube ich, in den nächsten Jahren werden Hunderttausende Pflegekräfte gebraucht, Geschafft haben wir, glaube ich, 8.000, um die in der letzten Zeit in diesen Pflegeberufe zu bekommen. Also es ist so ein bisschen auch so eine Ablenkungsstrategie, erscheint mir, um nicht aufzeigen zu müssen, wir brauchen so und so viele Pflegekräfte, wie wollen wir das eigentlich schaffen und wie wollen wir das finanzieren? Sondern es wird wieder auf die Familien letztendlich hingeschoben und nochmal eine neue Diskussion aufgemacht, die eigentlich nicht sehr viel weiterführt. Also wie Sie schon sagten,
sie würde weiterführen, finde ich, wenn man es von dem finanziellen Ballast dieses Aspekts befreit. Aber wenn man sich wirklich darüber nachdenkt, gehen wir denn da den richtigen Weg, dass wir gesellschaftlich Alter so organisieren, dass es in Heimen stattfindet, dass Pflege dann irgendwann da stattfindet, dass wir nicht stärker unsere Fantasie, unsere politische, gesellschaftliche Fantasie darauf verwenden, zu sagen, wir haben so eine alternde Gesellschaft, so viele Alte, längeres Leben, dass wir da diese Übergänge und die Mischform betreutes Wohnen oder auch WGs verschiedenster Generationen, dass
aber
wir sowas stärken.
Aber brauchen Sie ja gute Pflegekräfte.
Auf jeden Fall. Also, aber eben doch im Verein mit den Menschen, die, seien sie Angehörige oder Freunde, nah dran sind. Mhm. Also ich finde, wenn daraus eine Debatte erwächst, dass wir sozusagen nicht so eine fordistische Arbeitsteilung haben, Pflege ist im Prinzip eine Dienstleistung wie die Müllabfuhr oder wie was anderes, was man sich von außen einkauft, sondern wir bleiben in der gesellschaftlichen und auch in der familiären Verantwortung, sofern wir der gerecht werden können, dann fände ich das eine gewinnbringende Debatte.
Mhm. Gewinnbringend wäre sie schon, wenn es nicht zulasten der Frauen gehen würde. Und das sind ja meistens Frauen. Und ich glaube nicht, dass dieser finanzielle Anreiz oder eben, dass man mit diesem finanziellen Hintergrund, dass man dieses Problem lösen kann. Also wie Sie schon sagten, die Überalterung der Gesellschaft, das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen gesellschaftlich. Aber damit, also mit diesem kleinen Tropfen auf dem heißen Stein, wird das nicht gelöst werden.
Ebru Taşdemir war mein Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur von den neuen deutschen Medienmachern, Journalistin bei der taz. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich wieder sehr nett und sehr kurzweilig.
Sehr gerne.